Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen gemacht hast in deinem Leben bereits mit dem Zoll. Vielleicht sind das gute Erinnerungen, vielleicht weniger. So als typischer Schweizer würde ich mal sagen, da geschieht relativ wenig. Wenn man nicht in die Ferien mit dem Flieger geht, hat man sowieso mit dem Zoll praktisch nichts zu tun. Und selbst wenn man dann noch konfrontiert wird eines Tages mit dem Zoll, dann kann man sich darauf verlassen, dass das Ganze vermutlich mehr oder weniger korrekt abläuft. Aber das ist nicht überall der Fall auf der Welt. Und ich möchte euch erzählen, ein praktisches Beispiel aus meinem eigenen Leben, wie das eben auch ablaufen könnte. Und zwar spielt das Ganze in Kamerun. Zu jener Zeit war es gerade in Mode gekommen, der Staat hat etwas Neues erfunden, wir mussten unsere Autos vorführen. Und das Vorführen ging so, man fuhr mit dem Auto zur besagten Stelle, ging rein, legte das Geld auf den Tisch, erhielt einen Kleber auf die Scheibe und gut war. Dafür durfte man alle 6 Monate kommen. Gut, soweit, so gut, das war ja alles okay. Ich habe mich dann im Vorfeld noch darüber erkundigt, wie weit denn das Ganze gültig sei, wo man überall hinfahren darf damit und wo nicht. Und dann hieß es, das sei landesweit. Gut. Freunde kamen zu uns zu Besuch, wir fuhren in die Ferien und verließen unser Departement. Das bedeutet ja ungefähr vielleicht einfach im nächsten Kanton, einfach alles etwas größer, aber Kantonswechsel. Französisches System bedeutet dann meistens auch Schwierigkeiten. Gut, wir sind dort in Ferien gegangen. Auf dem Rückweg mussten wir an der großen Stadt vorbei. Und wie es, das ist ganz üblich, vor jeder Stadt gibt es einen Kontrollposten, Zoll. Etwas unüblich war, dass wir als Weiße angehalten wurden. Noch unüblicher ging es dann weiter, dass ich alles zeigen musste, alle Papiere. Und dann wurde ihm bewusst, dass nichts zu holen ist und dann hat er auf die Scheibe geschaut, auf den Kleber und kam dann mit dem Satz, sieh, der ist hier nicht gültig. Und jetzt ging die Diskutiererei los. Und das Problem war für uns als Missionare, wir hatten striktes Verbot, irgendwie uns an Korruption zu beteiligen. Also kein Geld, denn mit Geld wäre die Sache aus der Welt gewesen. Und so ging die Diskussion, wir standen da am Straßenrand, im Auto hatte ich die Freunde, Familie und dann ging das halt eine gewisse Zeit. Und es braucht Geduld und es wurde hitziger und mal weniger hitzig. Auf jeden Fall, wir durften schlussendlich weiterfahren, ohne etwas zu bezahlen, dank einigem Zeitaufwand. Aber das geht nicht immer so glimpflich. Vielleicht kennst du andere Situationen, wo du schon gehört hast, wo es schlimmer her und zu ging. Und wenn ich an diesen Mann zurückdenke, dann kommt mir einfach in den Sinn, so ein Verbrecher, oder? Das ist doch ein Räuber. Der nimmt einfach gute Bürger aus, klaut denen ihr Geld, obwohl sie alles richtig gemacht haben. Das ist doch nicht in Ordnung. Und wir möchten miteinander heute die Geschichte von einem Mann betrachten, der genau auch so ein Räuber und Verbrecher war. Der aber erleben durfte, was es heißt, wenn Jesus mitten in das Leben hineinkommt. Und was es bedeutet, wenn Jesus das Potenzial in Menschen entdeckt und freilegt, beziehungsweise was Jesus machen kann mit seiner Hilfe. Und wir möchten einsteigen in die Geschichte. Okay, genau. Wir lesen aus Matthäus 9, den ersten Vers, Vers 9. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Ich weiß nicht, ob du realisierst, was in diesen paar Zeilen, in diesen Worten abgeht. Für mich ist das ein Wow, das ist nicht normal, das hat Sprengkraft, das hat Potenzial. Wir neigen dazu, biblische Texte so zu lesen, ja ist ja logisch, Jesus hat gerufen, Matthäus geht. Nein, das ist nicht logisch, das ist alles andere als normal. Und wir möchten miteinander einsteigen und entdecken, weshalb ist das nicht normal? Was ist hier speziell und weshalb ist das ein Wow? Zuerst beginnen wir mit Privilegien. Ein Zöllner hatte Privilegien und nicht zu knapp. Der durfte von Amtes wegen anderen Menschen Geld aus der Tasche ziehen. Und ich sage es bewusst so, weil das dann auch gemacht wurde. Es gab von den Römern nicht eine klare Regelung, so viel darfst du und so viel nicht. Sondern da hieß es nur, so viel ist Minimum. Nach oben der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Du darfst, was du möchtest. Und das wurde dann natürlich auch ausgenutzt. Hinzu kommt, Matthäus arbeitet an einem Zoll in Kapernaum. Das war eine doch interessante Stadt, das war so einem Handelskreuz. Da gab es einiges, was an Waren hin und her geschoben wurde. Und überall, wo Waren transportiert wurde, gab es natürlich auch Zoll. Also Kapernaum, interessante Stelle. Eigentlich könnte man sagen, Matthäus hat einen Lottosechser gezogen. Der hat den Traumberuf. Der hat so eine tolle Stelle, Zöllner in Kapernaum. Das ist doch was. Da hat man alle Privilegien. Gut, ein Zöllner musste mehrere Sprachen mehr oder weniger beherrschen, einigermaßen fit sein im Kopf rechnen. Aber dann, das war doch, weißt du wie gut. Matthäus hat seinen Lottosechser. Er hat eine lebenssichere Stelle und dann erst noch mit der Lizenz Geld drucken. Also der kann schon schauen, dass er reich wird. Natürlich, da gibt es so einen B-Moll. Die Leute, die Mitmenschen, von denen sind sie nicht gerade geliebt. Aber na gut, wenn man reich sein will, gehört das dazu. Etwas zu den Konsequenzen. Die waren gar nicht so klein. Natürlich kann man sich mit Geld trösten, aber es hatte unglaublich große Konsequenzen. Gesellschaftlich gesehen wurde Matthäus isoliert. Kann man so sagen. Wenn du Jude warst, wie Matthäus es ist, dann wurdest du gesellschaftlich in die Isolation getrieben. Denn gesellschaftlich gesehen ist ein Zöllner Abschaum. Der Grund ist ein einfacher. Zöllner wurde nur jemand, der vom Römischen Reich eingesetzt wurde. Das heißt, wer mit dem Feind kollaboriert. Somit bist du selber ein Feind und ein Verräter. Matthäus lebte mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Isolation gesellschaftlich gesehen. Aber das ging noch weiter. Das war nicht nur sozial, das war auch religiös eine Einsamkeit. Ein Zöllner durfte nicht zum Tempel. Selbst die Frauen und die Ausländer durften näher an den Tempel ran als ein Zöllner. Das bedeutet, dass eigentlich ein Zöllner gar keinen Zugang hatte zu Gott. Er war verriegelt, versperrt. Und ich weiß nicht, ob du langsam realisierst, die Situation von Matthäus. Die Konsequenzen, die wiegen ganz schön stark. Wir lesen im Neuen Testament mehr als einmal, wie die Oberliga dazumal, also die Pharisäer und so weiter, über diese Zöllner gedacht hatten. Wir lesen dann diese netten Sätze mit Zöllnern und Sünder. Das heißt, die Zöllner waren noch nicht mal in der Rubrik Sünder, sondern es war Sünder und dann noch die Zöllner. Unglaublich. So wurden sie angeschaut. So wurden sie in der Gesellschaft wahrgenommen. Und deshalb spreche ich von einer außerordentlichen Berufung, weil das ist nicht normal. Jesus kommt vorbei an diesem Zollhaus in Kapernaum, er sieht den Matthäus und ruft ihm zu. Ich begebe mich etwas in die Spekulation, aber es ist ja erlaubt bei der Interpretation. Ich gehe davon aus, dass Matthäus Jesus kannte, beziehungsweise zumindest sicher von ihm gehört hatte, weil wir anderswo in der Bibel lesen, dass Jesus mehrere Male in Kapernaum sich aufgehalten hatte. Somit gehe ich einmal davon aus, dass Matthäus schon einmal vielleicht eine Predigt von Jesus gehört hat, vielleicht aber auch schon einmal ein Wunder erlebt hat von Jesus, miterleben durfte. Gerade vor unserem Text befindet sich nämlich so ein Wunder in Kapernaum, die Heilung eines Gelähmten. Vielleicht war es am Vortag, vielleicht wenige Stunden vorher, das wissen wir nicht so genau. Aber ich gehe ganz, ganz fest davon aus, Matthäus hat eine Vorgeschichte mit Jesus. Und das haben wir alle auch. Wenn Jesus uns ruft, dann ist es nicht einfach so zack, sondern da gibt es eine Vorgeschichte. Und trotzdem trifft Matthäus vermutlich fast wie der Schlag. Jesus kommt vorbei. Matthäus, folg mir. Und es stellt sich doch jetzt die Frage, wieso macht das Jesus? Wieso beruft Jesus einen stadtbekannten Sünder, einen Verbrecher in die Nachfolge zu seinen Schülern? Der ist doch disqualifiziert. Jesus, das macht man nicht. Hast du nicht gesehen, wer das ist? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage auch schon gestellt hast, aber ich bin mir sicher, die Leute dazu mal, das ging schon durch die Köpfe. Jesus, weißt du nicht, wer du da berufst? Wen du da berufst? Wer das ist? Dieser Matthäus, der hat doch Dreck am Stecken. Und den möchtest du in deine Mitarbeit berufen. Aber es gibt noch eine zweite Frage, nämlich von den Artgenossen von Matthäus selber. Aus der Perspektive vom Zöllner, von seinen Kollegen, die haben sicher so gemacht. Matthäus, spinnst du? Wieso lässt du deinen sicheren Job los? Nur um mit diesem Jesus zu gehen, was hat denn dieser Jesus schon zu bieten? Der lebt ja von Spenden, kein sicheres Einkommen. Und der ruft sogar noch auf, er macht keinen Hehl daraus, dass wer ihm nachfolgt, verspottet werden wird. Matthäus, geht's noch? Spürt ihr die Spannung, die in diesen wenigen Worten steckt? Und mich begeistert das. Und Matthäus, so lesen wir es, ganz nüchtern, steht auf, folgt Jesus nach. Er macht es, er tut's. Es scheint, als wäre es das Logischste auf der Welt. Matthäus lässt alles liegen und stehen und geht mit Jesus mit. Seinen ganzen Reichtum, sein schönes Dasein, sein Image, sein sicherer Job. Er steht auf, folgt Jesus und wagt einen Neustart. Und ich möchte dich jetzt etwas herausfordern und die Frage stellen, was müsste Jesus dir bieten, dass du wie Matthäus aufstehst und ihm nachfolgst? Und ich habe mir zuerst gedacht, ich mache das einfach so von vorne, aber ich mache das nicht so. Ich möchte euch herausfordern, steckt schnell zu zweit die Köpfe zusammen, tauscht aus, berät ganz kurz diese Frage, was müsste Jesus dir bieten, damit du wie Matthäus bereit wärst, aufzustehen und zu gehen? Oder wie groß müsste deine Not sein, dass du das machst? Steckt kurz die Köpfe zusammen, tauscht aus, ich greife dann wieder auf. Ich möchte euch langsam wieder etwas zurückholen. Und falls ich euch jetzt mitten in einer ganz, ganz spannenden Diskussion auseinandergerissen habe, anschließend an den Gottesdienst bei einer Tasse Kaffee einfach weitermachen. Es gibt Zeit dafür. Es scheint für mich so, als hätte Matthäus etwas verstanden. Ich glaube, die Not von Matthäus war riesig. Seine Einsamkeit, seine Isolation, die drückte stark. Natürlich hatte er Geld. Natürlich hatte er vermutlich eine gewisse Macht. Aber er hat realisiert, das bringt mir alles nichts. Ich vereinsame. Das Wichtigste habe ich nicht. Und da ist dieser Jesus, der von ewigem Leben spricht. Der spricht davon, dass man bei ihm das lebendige Wasser finden kann. Und er realisiert, wow, ich glaube, dieser Mann, der hat etwas zu bieten, was mir fehlt. Und er merkt, das ist so wichtig, dass ich bereit bin, meinen Job aufzugeben. Und ich folge ihm nach. Diesen Mann möchte ich besser kennenlernen. Um jeden Preis. Und wieder die Frage, wie sieht das bei dir und mir aus? Wie hoch darf der Preis sein, den Jesus verlangt oder den Jesus vielleicht fordert bei seinem Ruf? Wie hoch darf dein und mein Preis sein, den wir dafür bereit sind zu bezahlen, mit diesem Jesus unterwegs zu sein? Wie Matthäus alles auf eine Karte zu setzen, alles liegen zu lassen, um diesem Jesus nachzufolgen. Unser Vertrauen in ihn legen. Und was jetzt passiert in unserer Geschichte, das ist etwas, was mich unglaublich begeistert an Jesus, an seinem Wort, aber auch an Menschen, die diesem Ruf gefolgt sind. Nämlich die Geschichte, was passiert, wenn ein Mann in Berührung kommt mit Jesus. Und das finde ich spannend. Wir lesen weiter in unserem Text. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Oder Matthäus hätte jetzt sagen können, ich lasse alles liegen, ich gehe mit Jesus, mein Leben hinter mir, fertig. Das macht er nicht. Ja, er schließt schon ab mit seinem Leben, aber nicht so, dass es niemand mitbekommt. Er lädt alle seine Freunde ein zu einem großen Fest. Er hat etwas erfahren, was er sagt, das möchte ich, dass meine Freunde es auch erfahren. Diesen Jesus sollen alle meine Freunde auch kennenlernen dürfen. Und das war bestimmt eine Riesenfete, eine Riesenparty. Weil man weiß heute, dass so ein Fest dazu mal schnell und gut 60 Leute umfassen konnte. Und dann saß man da so auf Polstern oder lag beziehungsweise, da wurde Essen aufgetischt, da wurde nicht gespart, Wein kam, ein richtiges Fest. Und ich möchte einen kurzen Einschub machen. Wir veranstalten als Gemeinde im nächsten Herbst auch so ein Fest, nämlich ein Fest in mehreren Abenden, Alpha Life. Vielleicht denkst du jetzt, Mensch, was hat jetzt Alpha Life mit deiner Party zu tun? Alpha Life hat sehr viel mit Party zu tun. Jeden Abend feiern wir ein Fest. Natürlich geht es uns darum, mit Menschen über Jesus zu reden. Menschen davon begeistern oder unsere Begeisterung von Jesus, sie spüren zu lassen. Aber ein ganz wesentlicher Teil an diesem Abend geht ums Essen, nämlich am Anfang. Und wir sitzen zusammen und gerade um so einen Tisch beim Essen bilden sich eine unglaublich gute Gemeinschaft, wo man austauschen kann, wo man reden kann, wo man miteinander ins Gespräch kommt, um anschließend dann die ganz wichtig tiefen Fragen besprechen zu können. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Hast du Freunde in deinem Umfeld, die du mitnehmen möchtest an diese Party im Herbst? Weißt du, du musst noch nicht mal selber organisieren. Wir organisieren für dich dieses Fest. Aber wir brauchen dich, dass du deine Freunde mitnimmst, wie Matthäus seine Freunde eingeladen hat. Nämlich um genau das geht es, um nichts anderes. Freunde einzuladen, miteinander zu essen und über diesen Jesus zu sprechen. Das ist ganz, ganz einfach eigentlich. aber wir brauchen dich, dass du deine Freunde einlädst. Doch zurück zu unserem Fest, von unserem Text. Etwas begeistert mich. Mitten in diesem Wusel steckt Jesus. Ich stelle mir das so vor, der sitzt da mittendrin und feiert und freut sich. Und das begeistert mich, weil Jesus so verbindend ist. Wir Menschen neigen dazu, uns auseinanderzusetzen, wo wir nicht mehr die Dinge gleich sehen. Bei kleinsten Kleinigkeiten gehen wir getrennte Wege, setzen uns auseinander. Und Jesus setzt sich mitten rein und verbindet. Und ich glaube, das ist etwas, was wir von Jesus lernen können. Jesus verbindet. Wir sollen uns nicht einfach nur auseinandersetzen. Aber unser Text ist noch nicht fertig. Ich würde mal sagen, so der Höhepunkt kommt noch und lässt ja auch nicht auf sich warten. Ab Vers 11. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern: Wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Es war ja schon fast vorhersehbar, dass es zu Komplikationen kommen musste, oder? Das war ja logisch, dass das provoziert. Aber bevor wir zu diesen Menschen kommen, beginnen wir bei den Jüngern. Andreas, Petrus, Jakobus, Johannes, ich weiß nicht, wer alles dabei war. Das waren alles währschafte Juden. Für die war das eine Herausforderung, sich mitten unter die Zöllner zu setzen. Die waren das nicht gewohnt. Das war unter ihrer Würde, das macht man nicht. Und wir merken hier, es kommt zu Veränderung. Jesus schenkt Lebensveränderung. Wo Jesus in unser Leben eintritt, tritt er eben auch in unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Und er hilft uns in unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Und die Jünger dürfen erfahren, wo Jesus einsteigt in diese Beziehungen, da darf Feindseliges verschwinden. Da darf Liebe aufkeimen, da darf Freundschaft herrschen, da darf Friede vorhanden sein. Da, wo Jesus mitten in die Beziehungen eintritt. Die zu erwartende Kritik kommt von den Pharisäern. Sie stehen da und sagen: Wie kann euer Meister nur? Geht's denn eigentlich noch? Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich dabei noch gut gefühlt haben. Sie haben an Psalm 1 gedacht, dort heißt es: Glücklich, wer nicht mit Gottlosen sich zusammensetzt. Kamen sich vermutlich noch fromm vor. Dabei ist es nur scheinheilig. Sie möchten gar nicht wirklich in Kontakt kommen mit diesem Jesus. Sie möchten nicht ihn in ihre Beziehung mit einnehmen. Und Jesus hört's, greift's auf und erwidert: Liebe Freunde, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin sicher, das Bild ist so einfach zu verstehen, das haben alle verstanden. Wer geht schon, wenn er gesund ist, zum Arzt? Das macht man nicht. Wer krank ist, geht zum Arzt. Ja, ist ja logisch, aber sicher nicht, wer gesund ist. Und was mich begeistert ist, Jesus rechtfertigt nicht das, was diese Menschen getan haben. Jesus sagt mit keinem Wort: Hey, liebe Pharisäer, das ist alles nur halb so schlimm, was die Zöllner gemacht haben. Schon okay, schwamm drüber. Sagt er nicht. Jesus weiß um das Problem. Aber weil er die Sünde der Menschen sieht, das Problem, das sie haben, all das Schwierige, das Schmerzhafte in ihrem Leben, tritt er eben mitten hinein in ihr Leben und möchte Veränderung schenken, weil er die Menschen lieb hat, nicht das, was sie tun. Und das ist mit dir und mir nicht anders. Jesus ist das an dir als Person interessiert. Er sieht das Schwierige, was wir tun. All das, womit wir ihm nicht gerade Freude machen in unserem Leben, das sieht er. Aber das hindert ihn nicht, mitten in dein Leben zu kommen. Jesus möchte dein Leben verändern. Jesus bietet Kranken und Sündern Hilfe, ja sogar Rettung an. Keiner ist dafür zu schlecht. Er ruft jeden. Jedem Mensch gilt sein Erbarmen, seine Gnade auf die gleiche Art und Weise. Und dieser Ruf, den Jesus Matthäus zugerufen hat, folge mir nach, der gilt auch dir und mir heute Morgen. Folge mir nach. Vertrau mir. Leg dein Vertrauen in mich. Du wirst sehen, du wirst nicht enttäuscht sein. Nachfolge lohnt sich. Und ich möchte dich einladen, leg dein Vertrauen in diesen Jesus. Eine Frage bleibt allerdings noch offen am Schluss. Ich habe das ganz bewusst etwas offen gelassen. Weshalb beruft Jesus nun wirklich solche Typen, solch unqualifiziertes Personal? Und wer ehrlich ist, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. All diese Menschen, würde man aus menschlicher Sicht sagen, den kann man nicht gebrauchen. Jesus, wieso wählst du solche Menschen? Weil Jesus das Potenzial sieht, das in diesen Menschen steckt, wenn er mit einsteigt ins Leben. Weil er sieht, was möglich ist, wenn er mit seiner Macht einsteigt in dein Leben. Weil er dich gern hat und weil er dein Schöpfer ist. Bist du bereit, diesem wunderbaren Jesus zu vertrauen? Möchtest du dein Vertrauen auch heute ganz bewusst diesem Jesus, in diesen Jesus legen, ihm anbefehlen? Ich möchte dich einladen dazu.